bedeutet aber für manche Menschen, ich gehe einmal durch den Supermarkt und dann kann ich 3 Tage nur noch im dunklen Zimmer sein und da habe körperliche Schmerzen und es geht mir wirklich, wirklich schlecht, weil es mich so, so angestrengt hat. Und dadurch, dass das halt leise stattfindet und dass wir nicht dabei bluten und dass wir also kein Drama damit verursachen, sondern dass es so ein leises Leiden ist, wird es gesellschaftlich halt noch nicht wahrgenommen.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Radikal reduziert und heute etwas ruhiger, denn hierum geht's, wenn das ganz normale Einkaufen zum Frontalangriff aufs zentrale Nervensystem wird. Wenn alles zu viel, zu laut, zu unübersichtlich ist, wenn man einfach nur noch raus möchte oder sogar raus muss aus dem Laden und man im Zweifel lieber aufs Abendessen verzichtet, aber dafür seine Ruhe hat. Darin werden manche sich jetzt schon wieder erkannt haben, anderen wäre die Moderation jetzt schon zu ungenau oder zu lapidar. Wir reden über Reizüberflutung beim Einkaufen, wie belastend das ist für sehr viele und wie Betroffene, die sogar mit der ein oder anderen Diagnose unterwegs sind im Supermarkt oder Discounter, damit umgehen können und wo sie Hilfe kriegen. Denn hiervon sind viel mehr Menschen betroffen, als die öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema widerspiegelt. Vor allem aber, und das ist eine gute Nachricht für euch jetzt, wenn ihr hier gerade alleine zuhört und weil euch das Thema interessiert, es sind sehr wahrscheinlich viel mehr Menschen betroffen, als der oder die einzelne Betroffene überhaupt ahnt. In dieser Episode spreche ich mit Rebecca Lefebvre von der Stillen Stunde. Was das ist, erfahrt ihr gleich. Ihr bekommt Hilfestellung. Es gibt einige Linkhinweise, wohin man sich wenden kann, wenn man sagt, ich komme damit nicht mehr klar, aber einkaufen muss ich ja irgendwie. Und am Ende der Episode werdet ihr womöglich etwas besser aufgestellt in den nächsten Einkauf gehen. Zumindest aber habt ihr dann ein paar Stellen an der Hand, an die ihr euch ändern könnt. Und das ist übrigens nicht nur für Menschen mit Diagnosen wie ADHS, Hochsensibilität oder auch Autismus interessant, sondern auch für Menschen, die vielleicht ganz, ganz außen in diesem Spektrum die ein oder andere Facette solcher Symptome gleich bei sich wiedererkennt. Also bleibt dran, hört gut zu, es bleibt ruhig und ich freue mich sehr. Hier ist Rebecca Lefebvre. Hallo Rebecca.
Hallo.
Danke für deine Zeit. Wir werden die Episode hier wahrscheinlich häufiger mal mit Hinweisen unterbrechen. Das sage ich jetzt mal direkt. Haben wir uns ja vorher schon drüber verständigt, um und die, die uns zuhören und sich womöglich vor allem wiedererkennen, immer wieder darauf hinzuweisen, wo sie Tipps und Tricks und Links und Ansprechpartner kriegen. Aber erst mal jetzt zu dir. So, wenn es für dich okay ist, erzähl doch mal, wieso ist Einkaufen für dich eine so ernste Sache?
Ja, also Einkaufen ist für mich eine große Herausforderung. Ich bin Autistin mit ADHS und mein Hirn funktioniert anders. Das heißt, wenn ich durch den Supermarkt gehe, dann sehe, höre, interpretiere ich anders als viele andere Menschen.
Das ist jetzt ja einigermaßen vorsichtig ausgedrückt, ne? Wenn ich es richtig weiß. Also,
ja, genau. Naja, man muss sich das ja so vorstellen. Also ich vergleiche das immer gerne mit meinem Mann. Mein Mann ist ein sehr ausgeglichener, ruhiger, sehr zufriedener, neurotypischer Mensch. Und ich bin ja ein neurodivergenter Mensch. Das heißt, also Menschen mit ADHS, Autismus, da funktioniert das Hirn einfach anders. Und ich kann nicht so gut filtern. Meine Filterfunktion im Hirn, die hat eine sogenannte Störung. Aber ich finde das eigentlich sehr gut und richtig. Also ich möchte nicht anders sein, als ich bin. Aber es führt dazu, dass ich die Welt halt anders wahrnehme. Und wenn ich einkaufen gehe, dann komme ich in den Supermarkt und dann ist es meist ein sehr intensives Licht, es ist ein sehr intensives Radio, es sind sehr viele Tomaten und Gurken und Lauch und Zwiebeln, sehr viel Kaffee und ganz viel Toast und es gibt unheimlich viel. Das heißt, ich habe schon so viel im ersten Gang erlebt und so viel wahrgenommen, dass ich einfach einen riesen Marathon gemacht habe, geistig, ja. Dann ist es nochmal zurück und nochmal an die Kälte vorbei und an den Geräuschen, den Summenden und vor allem auch an Menschen und Leuten, die einpacken und auspacken und dann geht man an die Kasse und dann ist da eine Schlange und dann riecht es nach Parfüm und dann muss ich sprechen und dann muss ich mein Portemonnaie rausholen, dann muss ich alles raufpacken, was alles andere Geräusche sind und dann muss ich es wieder reinpacken. Und dann muss ich auch noch Rückgeld geben. Und das ist halt einfach so, dass das oft einfach gar nicht geht. Und mein Mann, der geht durch den Supermarkt und der holt sich dann die Liste von mir raus und der holt dann zwei Gurken und mal Pizza und dann geht er einfach so zahlen.
Also man könnte jetzt sagen, dein Mann kauft normal ein, denkt nicht drüber nach. Wenn ich dich richtig verstehe, nee, oder falsch verstehe, denkst du über all das dann auch nach, was du gerade aufgezählt hast, oder prasselt es ungefiltert sozusagen auf dich ein? Also alle Eindrücke, die man im Supermarkt irgendwie aufnehmen kann, ungefiltert in dich rein. Und was macht das dann mit dir? Also kannst du uns das erklären, kannst du uns da mitnehmen, in welchem Zustand, mit welchem Körpergefühl du dann da im Gang stehst, schon, ich meine, das Gemüse ist überall am Eingang und da scheint es dir ja schon nicht mehr so gut zu gehen. Trotzdem redest du ja auch von der Kasse. Also, wie geht's dir während der gesamten Zeit?
Also ich habe natürlich einen Luxus. Ich habe den Luxus, dass mein Mann eben immer bei mir ist. Also ich gehe sowieso sehr selten ohne Begleitung aus dem Haus. Und das Zweite ist, dass ich mich heute entscheiden kann. Ja, also das ist einfach so, dass ich da einen sehr großen Luxus habe. Das war nicht immer so. Also als ich noch früher alleinerziehend war und ich musste einkaufen, ich hatte die Kinder dabei, dann war das wirklich so, man ist kontinuierlich diszipliniert, um es auszuhalten, um es irgendwie zu schaffen. Und dann war das für mich so, dass ich nach dem Supermarkt meistens mit meinen Kindern erstmal im Auto gesessen habe und gesungen, weil ich so überfordert war, dass ich halt schon gemerkt habe, dass wenn ich jetzt einfach losfahre, dass das Auto von rechts bei mir, dass mein Hirn so voll ist, dass ich das gar nicht unbedingt mehr registriere. Also das war einfach gefährlich. Und so ist das. Es ist halt einfach eine enorme Erschöpfung. Wenn, ja, keine Ahnung, wenn du 2 Stunden lang irgendwie an etwas schreibst, dann bist du ja auch emotional erschöpft. Und so ist das ja bei mir auch. Dadurch, dass ich nicht so viel filtern kann, ich habe irgendwann mal, das muss ich die Studie nochmal raussuchen, ich weiß nicht genau, aber es war so ungefähr, dass Menschen, die diese Störung nicht haben, so wenn die gut geschlafen haben und sich nicht gestritten haben und ja, eben die Schwiegermutter einem nicht irgendwie auf den Keks geht, so ungefähr, dass die 95% ausschalten können. Also sie können sich auf ihre Einkaufsliste konzentrieren, ja. Und bei Menschen mit ADHS oder Autismus ist es so, wenn ich mich richtig erinnere, waren das irgendwie so 40 bis 60%. Das ist also ein Vielfaches einfach, was ich an Infos kriege. Und das macht müde. Das macht einfach einen Erschöpfungszustand. Und bei vielen anderen ist es halt, also es geht halt wirklich bei sehr vielen einfach gar nicht. Also in diesem Bereich gibt es unheimlich viele Menschen, die sagen, es ist nicht machbar. So. Und dazwischen gibt es sehr viele Stadien. Und das hat auch ein bisschen was mit Tagesform zu tun. An einem guten Tag kann ich natürlich Impulse besser verkraften, als wenn ich eh schon irgendwie viele Schmerzen oder limitiert bin.
Ja, mir ist da, ich frage deswegen so nach, weil mir die Unterschiedsbildung da so wichtig ist, weil mich das sehr, sehr interessiert. Man spricht ja häufiger auch von einem Spektrum. Es hat ja nicht jeder genau die Empfindungen und die neurologische Konstellation im Hirn sozusagen, so wie du. Also, das heißt, für dich ist es, du schaffst das, wenn es sein muss, du bist aber hinterher im Grunde erschöpft. Das ist ja ein Unterschied zum Beispiel zu Menschen, die im Supermarkt mit einer Panikattacke rechnen oder die bekommen können. Ich habe das neulich erlebt mit jemandem, mit dem ich im Einkaufen war. Das ist ja etwas völlig anderes. In der Anmoderation habe ich zum Beispiel gesagt, dass es manchen so gehen kann, dass sie wirklich raus müssen aus dem Laden. Die schaffen es also nicht, wie du sagst, in deinem Fall bis an die Kasse. Von wo bis wo gehen da die Symptome und die Erlebnisse, von denen du weißt und mit denen sich auch Betroffene an dich und euren Verein, über den wir auch noch sprechen, wenden?
Also das Spektrum ist groß. Ja? Und das hat eben, es gibt Autisten, die tatsächlich sehr gerne einkaufen und da auch sehr viel Recherche oder Analyse betreiben. Es gibt eine Autismus-Fachbegleiterin bei uns im Verein, die hat erzählt von einem Klienten, mit dem sie wirklich über 2 Jahre geübt hat, dass er in ein Geschäft geht und sagt, einmal Schokolade bitte. Und dann wieder Monate, bis er dann sagen konnte, einmal Schokolade und einmal Erdbeere. Und heute geht er einkaufen, also geht an die Selbstbedienungskasse und hat da eine konkrete Vorstellung, aber der geht einkaufen. Das heißt, das hat viel damit zu tun, was passiert in deinem Umfeld, wie gut bist du aufgehoben etc. Es gibt Menschen, die haben jetzt mit Licht und Geräuschen nicht so viel Probleme, die haben eher den Tenor beim sozialen Bereich, ja, wo dann wirklich so Interaktion dann das Schwierigere ist. Aber es ist schon ein sehr, sehr großer Bereich an neurodivergenten Menschen, die eine Überforderung haben. Und es ist ein viel größerer, unbekannter Bereich, der wirklich zu Hause ist und nicht am Leben teilnehmen kann. Also das ist viel, viel mehr, als man denkt. Es ist viel verbreiteter. Und gerade auch so Menschen, die dann Panikattacken kriegen, da, das sage ich jetzt mal unwissenschaftlich, aber aus dem Bauch heraus, aus den vielen, vielen Gesprächen in den letzten 1,5 Jahren, würde ich sagen, dass so eine Panikattacke und das, was wir Meltdown nennen, nämlich so diese Überforderung im Hirn, wenn es zu viele Einflüsse sind, dass das auch Überschneidungen gibt, dass das oft vom Psychologen auch dann vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird, dass der Mensch neurodivergent ist und eben eine Überforderung an Reizen hat. Und ja,
es ist ja schon so, dass Menschen, die zum Beispiel mit einer Angststörung mal Erfahrungen gemacht haben oder mit Panikattacken, die werden das ja in Therapie beispielsweise hoffentlich auch gelernt haben, dass je mehr Einflüsse da sind, je mehr Stressfaktoren, je höher das Stresslevel steigt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann zu so einer Panikreaktion eben kommen kann. Also da könnte ich mir vorstellen, da wird der eine oder die andere sich jetzt schon wiedererkennen, oder?
Ja. Also Reizüberflutung, Panikattacken also wovor will man im Supermarkt Angst haben? Muss man sich erstmal fragen, warum kriegt man eine
Meine Kinder vor Gemüse.
Genau, ja, so. Aber sagen wir jetzt mal so, das ist ja was nicht gut greifbar ist inhaltlich. Ja, das heißt, es muss ja ein anderer Auslöser sein. Und da spielen einfach unheimlich viele Faktoren eine Rolle. Und klar, wenn es irgendwie was ist, was auf Trauma zurückzuführen ist, dann kann man da auf der einen Seite dran arbeiten und oft ist ja eben auch das, dass man sagt, okay, jetzt konfrontiere dich damit, ja. Und beim anderen ist es halt, wenn die Reizüberflutung wirklich dafür sorgt, dass das Hirn es nicht mehr schafft und man dann so eine Art Panikattacke kriegt, ja, dass das einfach nicht machbar ist. Also, und das spüren manche Menschen ja sogar vorher und das, was auch uns, sag ich jetzt mal, das Leben so schwer macht, ist, dass diese Behinderung nicht anerkannt wird. Das heißt, dass man sagt, jetzt reiß dich zusammen, jetzt geh halt mal einkaufen, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja, einmal durch den Supermarkt gehen. Und das bedeutet aber für manche Menschen, ich gehe einmal durch den Supermarkt und dann kann ich 3 Tage nur noch im dunklen Zimmer sein und da habe körperliche Schmerzen und es geht mir wirklich, wirklich schlecht, weil es mich so, so angestrengt hat. Und dadurch, dass das halt leise stattfindet und dass wir nicht dabei bluten und dass wir also kein Drama damit verursachen, sondern dass es so ein leises Leiden ist, wird es gesellschaftlich halt noch nicht wahrgenommen. Und da kriegt man halt immer noch mal gesagt, jetzt komm, jetzt muss doch mal gehen. So.
Ich habe ja die Hoffnung, dass einige, die jetzt zuhören, die vielleicht auch zufällig wegen des Themas in diesem Podcast gelandet sind, sich jetzt wiedererkennen, weil ja die Vermutung nahe liegt, es gibt womöglich mehr Betroffene als der einzelne Betroffene, der oder die es bislang mit sich selbst ausmacht, ahnt. Zu wissen, dass da mehr sind, hilft ja schon mal. An wen können die sich denn jetzt wenden, an dieser Stelle im Podcast sozusagen gleich mal die Unterbrechung, wenn sich hier jetzt Menschen wiedererkennen und sagen, ach, guck mal an, das ist gar nicht so normal und ich bin damit nicht alleine. An wen können die sich denn im ersten Schritt idealerweise wenden?
Ja, also im ersten Schritt ist natürlich erstmal herauszufinden, was ist denn die Ursache. Ja, also gerade Reizüberflutung ist jetzt ja nicht unbedingt immer eine Behinderung, sondern wir leben ja auch in einer Welt voller Reizüberflutung und ganz, ganz viele Menschen sagen ja, also ich bin jetzt kein Autist, ich habe kein ADHS, ich habe auch sonst nichts, aber dieses viele und laute und Licht und alles auch nach einem Arbeitstag, ich schaffe das nicht mehr. Ja, das liegt einfach daran, dass unsere Gesellschaft sich gewandelt hat und da profitieren sozusagen ganz viele davon. Und dann geht es halt eben einen Schritt weiter. Also bei Menschen, die dann wirklich betroffen sind, geht es nämlich nicht darum, dass es schöner ist oder netter, sondern dass es weniger Leid ist. Also dass es da um Schmerzen und um echte Probleme geht. Und da jetzt im Bereich Neurodivergenz ist die Diagnose natürlich, wie vieles andere in unserem Gesundheitssystem, so ein bisschen schwierig. Da kann man aber gerade beim Thema ADHS sehr gut diese Online-Tests machen. Die geben einem schon einen guten Blick darauf, ob man vielleicht in diesem neurodivergenten Bereich ist. Und ja, das wird heute oft auch als Mode beschrieben. Auch das ist nicht so. Man hat einfach viel mehr Forschung. Und man weiß gerade bei Frauen, die sind bisher komplett unterdiagnostiziert. Und dann muss man sich tatsächlich so ein bisschen auf die Suche machen nach einem Diagnose, nach jemandem, der die Diagnostik macht. Da muss man ein bisschen Zeit und Muße mitbringen. Und aber genau, und wenn man es dann hat oder wenn man insgesamt spürt, dass egal, ob ich jetzt eine Diagnose habe oder nicht, dann einfach mal so verhalten, dass man mal probiert, das, was neurodivergenten Menschen schwerfällt, auszuprobieren und zu schauen, wie ist denn, wenn ich neurodivergent lerne, sag ich mal. Und ein bisschen einfach drauf achte und da sensibler werde und das Umfeld sensibilisiere. Und da kann oft sehr viel Lebensqualität schon entstehen.
Würdest du sagen, man spricht ja auch von Leidensdruck, ist für den Einzelnen auch schon ein guter, ganz individueller Hinweis darauf, ob er so eine Diagnosefindung weiter ernsthaft verfolgen sollte oder ob er auf dem von dir angesprochenen, sagen wir mal, Modepfad dort ist, Küchentisch-Psychologie-mäßig und womöglich einfach sich da jetzt zwar meint, wiederzufinden, aber dann da womöglich doch glücklicherweise vielleicht einfach gar nicht in dieses Spektrum gehört.
Ja, also ich finde dieses Thema, dass das Mode ist, ganz, ganz, ganz schwierig, weil wenn jemand irgendeinen Leidensdruck hat, ist das jetzt vollkommen egal, ob der eine Diagnose hat oder nicht. Und das ist erstmal anzuerkennen und wahrzunehmen. Und ob da jetzt, keine Ahnung, ein Trauma oder ein Autismus oder ein ADHS dahinter steckt, das ist eigentlich vollkommen Schnuppe. Wenn man den Menschen ein bisschen ernst nimmt, dann kann man dem Menschen an dem Moment auch helfen. Und das ist, glaube ich, das, was wir gesellschaftlich ein bisschen lernen können. Und dann brauchen wir auch nicht die Diagnose, damit wir uns richtig verhalten. So.
Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zurück sozusagen gedanklich auf den Supermarkt oder Discounter-Parkplatz, um mal zu schauen, wie es Einzelnen dort geht. Du sagst, du bist hinterher emotional erschöpft. Du hast gerade gesagt, für manche bedeutet so ein Einkauf danach 3 Tage im dunklen, stillen Kämmerlein verbringen zu müssen, nicht zu wollen im Zweifel. Wie viele Menschen sind denn von solchen extremen Folgen eines einfachen, in Anführungszeichen, Einkaufs betroffen, nach deiner Kenntnis? Und wie viele sind da womöglich in einer Grauzone oder in einem Dunkelfeld?
Ja, die Zahlen sind äußerst diffus. Stand heute geht man davon aus, dass 10-20% der Menschen neurodivergent sind. Ne? Also das ist schon mal eine Hausnummer, das ist recht viel. Wir wissen, Studien sagen, dass es eine 500-prozentige Steigerung gibt. Das wurde in New York nachgewiesen und es ist auch eigentlich weltweit durch den Professor Wölte sozusagen bestätigt worden. Und das bedeutet einfach, dass wir unheimlich viele Menschen sind. Ja? Und wie gesagt, von den 10-20% ist jetzt nicht jeder, der Probleme mit Supermarkt hat. Aber wir sehen einfach, es ist sehr, sehr viel. Es ist sehr, sehr große Zielgruppe, dieses Thema, dass wir vielleicht in unserer Welt alles ein bisschen runterschrauben sollen. Nicht immer, sondern als Ergänzung. Ja? Das ist schon etwas, was, glaube ich, einen gesellschaftlichen Wandel mit sich bringen wird. Ja? Also es sind unglaublich viele Menschen. Und hinzu kommt ja auch eben Mensch mit einer Panikattacke oder der in der Chemo gerade ist, Post-Covid, ME/CFS. Es sind so, so viele Menschen. Wir haben einmal einen Aufruf gemacht, wir sind so überrannt worden von Menschen, die gesagt haben, ich habe jetzt nicht ADHS oder Autismus, aber Reizüberflutung, Supermarkt, das ist so anstrengend, ich kann das nicht einfach.
Ja.
Und ich komme jetzt, so, ich habe das eben beschrieben, aber ich komme auch selten bis zur Kasse. Also ich schaffe immer so, wenn ich dann mal sage, ich möchte mal wieder sehen, was das Neues ist. Man will ja auch anfassen, man will mal sehen, man will, also mein Mann kauft ja eben nur nach Liste. Das heißt, ich muss dann immer auch schon mal ein bisschen gucken, wenn ich mal was Neues will. Aber das ist dann so, dass ich meistens nach 3/4 dann auch sage, es ist jetzt gut, ich warte im Auto.
Gehst du denn dann in aller Ruhe einfach raus, also in aller Ruhe in Anführungszeichen, aber du sagst einfach, komm, jetzt, das wird mir jetzt zu viel, ich gehe jetzt, und dann gehst du ruhig zum Auto, singst dort, weil dich das runterbringt. Ja, das ist ja gut für den, für den Vagusnerv. Du wiegst dich und singst dich in Sicherheit sozusagen. Oder ist das für dich dann an einem Punkt, wo du sagst, ich muss jetzt hier sofort raus, und zwar im Laufschritt?
Ja, das gibt's alles. Also das hat wirklich was mit der Tagesform zu tun. Mhm. Also das ist so, dass auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen zusätzlichen Stressfaktor kriege, ja, also ich hatte das gerade erst vor einem Monat oder so, dann kam ich eben in eine Situation, die mich gestresst hat, und dann merke ich, okay, mein Blickwinkel wird kleiner. Und ja, und dann lag ich auch halt schon auf dem Boden und war dann irgendwie dann ohnmächtig geworden und habe dann so einen Meltdown gekriegt. Also das Thema Ohnmacht, das hat mich als Kind schon immer begleitet. Und das ist einfach so, dass das Hirn dann sagt, na, also jetzt ist hier mal zu viel, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Safe-Modus. Und dann ist dann auch vorbei. Ja? Und dazwischen gibt es eben ganz viele verschiedene Stadien. Aber ich merke das schon so, also es gibt ja eben ganz viele Tage, wo, also die meisten Tage, wo ich gar nicht gehen würde. Und an den Tagen, wo ich sage, ach, heute komme ich mal mit, aber dann gehe ich dann auch meistens vorher, weil die Kasse ist schon, sage ich jetzt mal, die größte Herausforderung von allem.
Ja, und da reden wir heute nicht über Preise, sondern das Problem hättest du gerne dann wahrscheinlich in dem Augenblick stattdessen. Bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, welche Möglichkeiten und Ideen es mittlerweile gibt, um Betroffenen wie dir das Einkaufen dann doch zu ermöglichen oder zumindest zu vereinfachen. Da habt ihr ja in eurem Verein etwas geschaffen, die Stille Stunde, darüber sprechen wir gleich. Ich möchte vorher gerne nochmal ein, zwei Geschichten erzählen, einfach um dich zu fragen, als Expertin, die jetzt hier ist, wie nah dran ist man denn dann schon, ohne es überdramatisieren zu wollen, aber wie nah dran ist man betroffen zu sein oder zumindest etwas auch von Hilfsstrategien dann doch profitieren zu können ohne Diagnose. Also die erste Geschichte ist, ein Freund von mir geht schon gar nicht mehr in den Supermarkt, wenn er sieht, der Parkplatz ist voll. Das ist aber keine Bequemlichkeitsentscheidung, denn er ist ja extra hingefahren, um einzukaufen, sondern er merkt schon vorher, ich kann das jetzt nicht. Aber ohne dieses, ich kann das jetzt nicht weiter noch sozusagen auszuarbeiten und rauszufinden, was daran. Der weiß einfach schon, das geht nicht. Das ist mir da drin wahrscheinlich zu voll. Der wird sich im Zweifel auch, vielleicht je nach Tagesform, auch nicht an einer langen Schlange anstellen, weil ihm das zu viele Menschen rechts und links dann auch sind. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, und da werden sich vielleicht jetzt auch viele wiedererkennen, die dann hoffentlich was von deinen Strategien dann auch profitieren können. Mir geht es so, dass wenn ich mit zwei Kindern durch den Supermarkt gehe, 6 und 2 Jahre alt. Einer sitzt und erzählt im Wagen, die andere zieht an dem Wagen und will auch was erzählen. Und du hast 7 Sachen auf der Liste. Mir geht es so, dass ich auf diese Liste wahrscheinlich geschätzt 39 Mal gucke, um zu kontrollieren, ob ich es auch wirklich geschafft habe, sozusagen allem gerecht zu werden, diesen ganzen Eindrücken, die auf mich einprasseln. Ich will den Fragen, den Kindern gerecht werden, ich will der Einkaufsliste gerecht werden. Ich empfinde das halt auch schon als sehr, sehr anstrengend und hätte es dann gerne anders. Viele Eltern kennen das, dann wird man motzig und so weiter, ist total genervt. Wie nah ist das denn für dich auch schon an dem Bereich, wo es problematisch wird, wenn du dir diese beiden Geschichten jetzt nur mal anhörst, von denen ich davon ausgehe, so oder anders kennen das viele?
Ja, genau. Also diese zweite Geschichte entspricht ja dem, was wir eben schon mal kurz angesprochen haben. Das ist einfach in einer Welt, wo Digitalität und so viel Input und so viele Nachrichten auf uns einströmen, dass wir nicht mehr so gut dann in so eine Situation kommen, wo viel Information stattfindet. Ja, das war einfach vor 20 Jahren einfacher, sozusagen. Da hatte man einfach nicht so ein volles Fass an Reizen, wenn man über den Tag gegangen ist. Und es ist ein ganz, glaube ich, natürliches Verhalten von Menschen, dass er nach dann, wenn es zu viel wird, dann gestresst wird. Ja? Und da muss man dann eben als Familie gucken, wie man das hinkriegt. Kriegt man da das hin, dass man so einkauft, dass der eine dann vielleicht auf die Kinder aufpasst oder sonst irgendwie. Aber das ist erstmal, glaube ich, ein natürliches Verhalten unserer Gesellschaft. Und dann ist es das Schöne auch gerade bei der stillen Stunde, die du jetzt erwähnt hast, dass wir das Feedback kriegen, weil die erste Frage ist, was machen wir, wenn die Kinder dann nölen? wo wir einfach das Feedback bekommen von den Märkten, die sagen, Also das Licht wird gedimmt und das Radio geht aus und wir sind irgendwie da und alle fangen irgendwie an zu flüstern. Und auf einmal entsteht da so eine Atmosphäre, die schön ist. Und das ist das Schöne an der stillen Stunde, ja, dass irgendwie was passiert. Ja.
Also jetzt hast du es vorweggenommen, aber natürlich genau im richtigen Augenblick. Die stille Stunde. Du hast jetzt gerade schon gesagt, man kann sich jetzt schon ein bisschen vorstellen, worum es dabei geht. Ihr habt im Verein gemeinsam zusammen die stille Stunde sozusagen entwickelt. Auch hier direkt der Hinweis. Mehr Infos dazu gibt's bei Steady und hier in den Shownotes. Bitte, Rebecca, erzähl doch mal jetzt noch ausführlicher, was ist die stille Stunde? Und ehrlich gesagt, auch für mich jetzt mit zwei Kindern und Diagnose, kann ich nicht da auch einfach einkaufen gehen? Aber erzähl mal.
Ja, genau. Also die stille Stunde ist tatsächlich aus Neuseeland. Da war ein Vater, ein Angestellter in einem Supermarkt und der Sohn ist Autist. Und er hat dann das damals entwickelt und das ging dann auch über UK und USA. Und ja, vor 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren habe ich das gesehen, so ein Post, dass auch in der Schweiz so ein Edeka das mitgemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ach, super, weil ich ja mich sofort wiedererkannt habe und gewusst habe, wie herausfordernd so ein Supermarkt sein kann. Und habe gedacht, oh, das machen wir auch. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt einfach eine Kampagne, wo wir den Supermärkten quasi Vorlagen geben, dass sie sich nicht um Marketing etc. kümmern müssen und dass wir das so einmal aufbereiten und dann kann vielleicht was in Deutschland entstehen. Und womit wir nicht gerechnet haben, ist, was dann da losgetreten wird. Aber
was ist dann das Ziel erstmal von der stillen Stunde, genau, im Idealfall?
Und da haben wir eben dieses Minimum gesagt, dass der Supermarkt das Licht reduziert und die Geräusche reduziert, also das Kassenpiepsen runterfahren und in der Zeit möglichst nicht ein- und ausräumen, weil das sehr, sehr viel Geräusche macht, diese Wagen verschieben und das Krascheln an den Verpackungen so. Und so, und dann gibt's dazu noch andere Maßnahmen, die man machen kann, dass man zum Beispiel einen Hilfspaten, also der nicht verräumt, steht dann bereit und hilft vielleicht, dass man schnell durch den Supermarkt kommt, oder man kann Sitzgelegenheiten oder schaffen. Also da gibt's dann Verschiedenes, so eine ganze Liste, so eine Batterie an Liste, was man noch zusätzlich machen könnte. Aber der wesentliche Faktor ist tatsächlich, dass Licht und Geräusch reduziert wird.
Also es wird etwas schummriger, mhm, im Supermarkt, es wird leise, mhm, du sagst, das färbt sofort ab, mhm, auf die gar nicht wissen, dass sie gerade während der stillen Stunde einkaufen, sie werden auf einmal auch leise. Es ist so ein bisschen wie wenn man eine Kirche betritt, ne? Oder ein Theater.
Genau, das macht was mit einem.
Ehrlich gesagt, was du beschreibst, es könnte meinetwegen einfach während der gesamten Öffnungszeiten so sein.
Ja, das sagen so viele.
Ja, man fragt sich ein bisschen, auch als Nicht-Betroffener in dem Sinne oder Nicht-Diagnostizierter, wenn man sich mal den Umkehrschluss überlegt, warum muss es denn eigentlich die ganze Zeit so laut sein, wenn es offensichtlich auch anders geht?
Ja, das sind natürlich noch so ein bisschen die Marketingstrategien von früheren Zeiten, sage ich jetzt mal. Aber da wird ja auch inzwischen viel dran gefahren. Das ist natürlich auch eins unserer Themen, dass wir sagen, also wir sind eine Zielgruppe und man kann ruhig auch Marketingstrategien ausarbeiten, die auf uns zugestimmt sind. Und wir glauben, dass das gesellschaftlich ziemlich relevant ist, dass man eben nicht so laut ist, nicht so dominant und eher ein bisschen dezent und zurückgezogen und dann das Einkaufserlebnis tatsächlich angenehmer wird. Und momentan hat man natürlich noch dieses hier bin ich und da habe ich und hier ist ein Sonderangebot. Und ich glaube, dass es da auch eben andere Möglichkeiten gibt, wie man dem Kunden ein attraktives Einkaufserlebnis schaffen kann. Und kann das schon sein, dass sich da was ändern wird. Es gibt ganz wenig, also es ist wirklich, das Feedback ist immer, oh, warum ist das nicht immer? Wir haben auch schon viele Supermärkte, die gemerkt haben, das ist so gut, das tut auch unseren Angestellten so gut, die jetzt anfangen und sie machen das dann morgens mal eine Stunde und dann nachmittags noch eine Stunde, weil dieses Aufatmen irgendwie für alle gut da ist. Also das ist das Thema eigentlich, wir sagen, wir hören so oft, das ist ein Segen für Betroffene, für Nicht-Betroffene und für Angestellte.
Finde ich ein ganz erstaunliches Ergebnis, mit dem ihr ja oder mit dieser Rückmeldung habt ihr wahrscheinlich anfangs auch gar nicht gerechnet, dass die dann auch noch vom Handel sozusagen kommt. Mhm. Wie ist es denn allgemein, wie leicht ist es denn Märkte, die ja häufig dann von selbstständigen Kaufleuten bei Edeka, aber auch bei Rewe zum Beispiel geführt werden, davon zu überzeugen, hier mitzumachen? Ich könnte mir vorstellen, da ist häufig die Reaktion, ja, würden wir gern, aber wir müssen hier auch ein bisschen Umsatz machen und wollen da jetzt ungern unsere Öffnungszeiten irgendwie noch untergliedern. Aber vielleicht täusche ich mich ja, erzähl mal.
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben eigentlich, also ich bin ja mit meinem Autismus immer ein bisschen sehr analytisch, deshalb sage ich immer, es ist mir letztendlich egal, weshalb die Leute es machen, aber es gibt so drei Züge. Die ersten sind sofort dabei, weil sie in der Verwandtschaft da entweder was haben oder wir haben eben auch so ein paar geschäftsführende Personen, die wirklich sagen, nee, wenn das gut für die Menschen ist, dann ist das gut für uns. Also das ist dann auch wirklich sehr, sehr bezaubernd.
Okay.
Das war eins unserer ersten Gespräche, wo ich gefragt habe, machst du mit? Und er sagte, warum? Und ich habe ihm das dann erklärt und dann hat er immer weiter gefragt und dann hat er gesagt, ja, also wenn das Leid verringert, dann mache ich das natürlich. Und das ist das Schönste eigentlich. Dann gibt es die, die jetzt merken, okay, das ist wohl jetzt so das, was sich so entwickelt und wir machen es halt, weil es alle machen. Und dann gibt es letztendlich die das tatsächlich aus strategischen Gründen machen. Für mich ist es am Ende nicht so relevant. Hauptsache, es wird gemacht.
Ja.
Da ist es dann aber auch natürlich für einen kleineren Markt einfacher als wenn es strategisch sein muss. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel Globus ist jetzt ein Pilotprojekt. Ja, das ist natürlich anders, als wenn ein inhabergeführtes Geschäft ist. Ne, so, das verstehen wir auch, da sind wir dabei, da begleiten wir, da machen wir auch Mitarbeiterschulungen. Das ist sehr unterschiedlich. Und
wie reagieren denn, ich hab mal in eure Liste geschaut, die ihr online habt, die wir natürlich auch verlinken. Also wenn ihr jetzt wissen wollt, bei welchem Edeka oder Rewe ihr in aller Ruhe einkaufen könnt, gibt's alles in den Links. Aber sag mir mal, wie haben denn Discounter bisher reagiert? Also Aldi und Lidl haben einen wahnsinnigen Marktanteil in Deutschland. Mhm. Wie leise wird's da?
Ja, wird's noch nicht leise. Also wir haben schon immer mal ein bisschen probiert, da ist jetzt die Bereitschaft, sage ich, noch nicht so groß. Ich verstehe es noch nicht so ganz, weil gerade Aldi ja auch in England das ja schon umsetzt. Das heißt, also eigentlich können sie auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Aber wir sind da dran. Also wie ein Mensch aus einem Vorstand letztens zu mir sagte, Frau Lefevre, ich habe das verstanden. Es geht nicht darum, ob wir es machen, nur wann und wie. Und ich glaube, mittelfristig ist es genauso wie einen Behindertenparkplatz vor der Tür zu haben, muss man reizarme Momente schaffen für die Menschen, die eben Reizüberflutung nicht so gut aushalten.
Also Barrierefreiheit letztlich. Genau. Nur eben, ja, ich wollte gerade sagen, unsichtbar stimmt aber ja auch nicht, wenn das Licht gedämmt ist. Also man merkt ja einen Unterschied zu vorher.
Wir nennen es die invisiblen Barrieren. Ja, also es gibt ja mobile und taktile. Das sind alles natürlich lateinisch und komplexe Wörter. Aber eben diese dritte Dimension, die invisiblen Barrieren, das sind eben sensorische Themen oder auch Soziales. Das heißt, für uns ist es auch ein Abbau von einer Barriere, wenn an der Kasse steht, du musst nicht lächeln und Danke sein, kein Smalltalk nötig, schön, dass du da warst, weil dann ist das für mich eine Erleichterung und ich kann mich darauf konzentrieren, ob ich Wechselgeld habe oder nicht und muss nicht noch zusätzlich mich anstrengen zu lächeln, weil ich Mimik halt nicht gut kann und ich kann auch nicht gut Mimik lesen und das ist schon für mich ein Abbau von Barriere, so ein Zettel.
Okay. Weil er dir wieder den Druck im Grunde nimmt, ne?
Absolut. Also das ist das Größte, was gerade Autisten das Problem haben, ist, dass sie ja eben diese Zwischentöne nicht lesen können und auch Mimik nicht so gut lesen können und auch nicht so relevant finden. Ne? Also wir sind ja sehr logisch und warum man sich jetzt jeden Tag guten Morgen sagen muss, das ist ja...
Okay. Ja. Warum sollte ich dir heute keinen guten Morgen wünschen? Ich habe es doch gestern gemacht.
Ja, also, oder ich kriege ganz oft gesagt, dass ich nicht wertschätzend bin und ich denke mir immer, was ist das Schwester. Also ich wertschätze jetzt erstmal jeden Menschen, aber oft ist es wohl so, dass meine Töne halt nicht so freundlich im Alltag sind, dass die Leute sich dann auf Dauer dann nicht davon getriggert fühlen. Ja? Mhm. Und das, diese Kraft aufzubauen, immer wieder so zu sein, dass mein Gegenüber das jetzt nicht als respektlos, das ist ein typisch, was Autisten hören, du bist respektlos, du bist dreist, habe ich gestern wieder gehört. Also, wo ich dann immer denke, so, ich habe doch jetzt nur irgendwie ein Problem bearbeitet oder irgendwie so. Und deshalb ist dieses Nonverbale, diese sozialen Barrieren sind unheimlich wichtig. Und wenn ein Supermarkt schon alleine sagt, ich habe die stille Stunde, dann weiß ich, oh, der hat sich schon mal mit meinem Thema auseinandergesetzt. Wenn ich da jetzt ohne Mimik, ohne Lächeln durchgehe, dann denken die nicht, ich bin schlecht gelaunt, sondern dann denken die, vielleicht ist sie Autistin. Ja? Und das nimmt natürlich viel Druck, weil man sich nicht anpassen muss. Das nennt man halt dieses Maskieren. Das kostet so viel Lebensenergie.
Ihr bietet ja in eurem Verein letztlich an, wir nehmen dich, lieber Kaufmann, liebe Kauffrau, gerne an die Hand. Also du musst das nicht alleine machen. Wir erklären dir, wie das geht. Wir reden mit der Belegschaft. Wir geben dir letztlich ein Handout. Ist das richtig so? Also letztlich, ihr macht's den Läden, die mitmachen wollen, eurerseits barrierefrei, die stille Stunde einzurichten.
Ja, also wir bereiten das sehr umfassend vor. Es gibt also die Argumentation, warum ist das wichtig, was steckt dahinter. Es gibt die Möglichkeiten, nochmal genau herauszufinden, was kann der jeweilige Laden tun. Man kann uns da auch anrufen. Also wir besprechen das auch. Also wir hatten auch schon Zooms, wo man dann irgendwie geguckt hat. Bei größeren Läden, also wo jetzt so Pilotprojekte entstehen, da werde ich tatsächlich häufiger dann auch als Testkäuferin sozusagen, dass ich einmal durchgehe und dann alles aufschreibe, was mir einfällt. Also da passiert schon sehr viel, ja, wo wir dann jedes Mal strukturell von lernen und das dann auch wieder online stellen, damit andere das sozusagen für sich annehmen können. Und dann erstellen wir halt diese Werbevorlagen, also dass wir sagen, also ist alles gemeinfrei, ihr könnt unsere Vorlagen nutzen, ihr könnt aber euer eigenes Layout nutzen, ist alles egal, Hauptsache ihr tut was für die Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen und Beeinträchtigungen. Und das ist eigentlich das, was uns ausmacht, dass wir probieren, alles bereitzulegen vom Glow-Schild, das auch nicht sichtbare Behinderungen auf dem Schirm hat, bis zum Banner oder zum Plakat.
Falls jetzt hier selbstständige Kaufleute zuhören oder Marktleiter oder auch nur so Angestellte, schaut auch ihr in die Shownotes oder schaut auf unsere Steady-Seite, geht auf stillestunde.de. Da findet ihr auch alle Infos, alle Ansprechpartner.
Das heißt komm.
Ach, also falls jetzt hier selbstständige Kaufleute zuhören oder einfach nur Angestellte auf der Fläche, Marktleiter vielleicht, dann geht auf stillestunde.com oder schaut hier in die Shownotes oder auf radikal und reduziert bei Steady. Wir helfen euch, in Kontakt zu kommen, um bei Interesse womöglich dann eben auch darüber zu sprechen, ob man nicht stille Stunde auch bei euch im Laden einrichten kann. Mein persönlicher Wunsch ist, falls jemand von Penny zuhört, mein erster Schritt wäre, Penny live einzustellen, aber wirklich von Ladenöffnung bis Ladenschließung. Das Radio muss einfach jedem schaden. So, nebenbei. Aber ich sehe, du lachst. Guck mal, da haben wir uns verstanden. Das verstehe ich ja Wirklich nicht. Auch mir macht das keine Lust einzukaufen, sondern da möchte ich gern meistens wieder gehen, wenn ich das höre.
Ja, also das sind irgendwie noch Relikte, finde ich. Also da müsste eigentlich jede Marktforschungssystem inzwischen schon gesagt haben, das ist 90er Jahre irgendwie, ne? So, wo man irgendwie mehr ist mehr hatte. Aber nein, also jegliches Radio, also ich verstehe das noch, es gibt ja inzwischen ganze Forschungen, wir haben ja auch damit gesprochen, wo dann wirklich auch beim Wein, das ist ja dann klassischer, und beim Einkaufen ist ja ein bisschen mehr, beim Obst und Gemüse ist mehr Energie, also da gibt es ja ganze Forschungen inzwischen, auch das Licht Verhältnis, wo ist es wie, das ist ja inzwischen tatsächlich alles marketingtechnisch gut abgearbeitet, aber ich glaube, dass es da inzwischen auch neue Bewertungen gibt und dass da manch eine Kette vielleicht von profitieren kann, da mal zu lesen.
Ich bin mir sicher, und auch da wieder, wahrscheinlich werden alle anderen auch profitieren, die Mitarbeitenden, die einkaufen. Und das auch, ohne dass es ihnen so schlecht gehen muss, wie dir und von dir anfangs geschildert. Rebecca, wir haben noch eine Rubrik, die ich dich gerne fragen möchte. Quatsch, wir haben noch eine Rubrik. Gott, oh Gott. Wir haben noch eine Rubrik, Rebecca, die heißt so.
Tja, und was jetzt?
Rebecca, und was jetzt, würde ich gerne zweiteilen. Meine erste Frage an dich ist, was können denn eigentlich Menschen, die sich jetzt, was die Symptomatik angeht, gar nicht wiedergefunden haben, die aber sagen, betroffen macht es mich trotzdem, wie können die denn helfen? Was können die denn beitragen? Kann man überhaupt was beitragen im Alltag, beim Einkaufen, wenn man sagt, 10-20% der Miteinkaufenden hier sind womöglich davon betroffen, denen ist ja alles zu laut und zu grell, jetzt bin ich auch noch da und störe. Wie ist das? Was können wir tun?
Ja, also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass jeder, immer wenn er einkaufen geht, fragt, macht ihr eigentlich schon mit bei der stillen Stunde? Egal wo und egal wie, weil der kleine Händler, der vielleicht Ohrringe verkauft, sozusagen, ja. Der sagt dann, oh, ich bin ja schon reizsam, ja super, dann brauchst du ja nichts tun, registrier dich, wunderbar, und schon weiß jemand, dass er sich dass da jemand sitzt, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und vielleicht eine Phobie, eine Panikattacke weniger kriegt und trotzdem das Geschenk für die Freundin selber aussuchen kann. Es macht so viel Unterschied. Und ich wünsche mir wirklich, dass man, egal wo man ist, immer wieder fragt, warum macht ihr denn nicht mit bei der stillen Stunde? Weil es auch da ist eine Anfrage und spielt einfach eine Rolle. Und der Kundenwunsch spielt eine Rolle. Und deshalb haben wir so viel Macht. Und deshalb bitte alle fragen. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass alle die, die Kraft haben, und es ist wirklich wichtig, weil die meisten von uns haben nicht die Kraft, morgens aufzustehen und für die Rechte einzustehen, geht bitte an die Beauftragten für Behinderte in eurem Landkreis und sagt, hört mal zu, da gibt's doch so ein System, warum sensibilisiert ihr nicht dafür? Das passiert nämlich in ganz vielen Landkreisen inzwischen, dass die Wirtschaftsförderung oder das City Management gemeinsam mit dem Beauftragten für Behinderten sagt, wir können doch eigentlich in unserer Stadt auch ein bisschen was tun. Und da entstehen natürlich dann tolle Entwicklungen, ja, weil einfach die Menschen wahrgenommen werden. Und da kommen sehr regelmäßig Menschen, die dann Tränen in den Augen haben, weil sie einfach das Gefühl haben, oh Gott, jetzt hat einer mal an mich gedacht. Und das ist ganz, ganz wunderschön. Und für jeden, auch der angestellt ist, wissen wir auch oft, da sagen wir, dass die sagen, oh, ich darf meinen Chef gar nicht fragen, einfach downloaden, sagen, ich habe es von der Kundin bekommen. Und
Workaround, ja.
Und einfach mal gucken, mehr ist mehr. Und da, desto mehr Leute drüber reden, desto flächendeckender können wir es anbieten.
Okay, und apropos drüber reden, zweigeteilte Frage. Die zweite ist jetzt zum Ende nochmal. Wenn sich jetzt jemand wiedererkannt hat, entweder in der Extremsituation, die du beschrieben hast, oder auch in leichteren, wie ich sie vielleicht erwähnt habe. Aber wenn man sagt, irgendwie gut geht's mir damit nicht, wie es mir immer geht, beim oder nach dem Einkaufen. An wen sollte so jemand sich idealerweise, sagen wir mal, im allerersten Schritt wenden? Kann man sich einfach an dich wenden oder an euren Verein gemeinsam zusammen?
Also es ist so, dass wir natürlich jetzt nicht für so klinische Prozesse da sind. Also da wären wir die falschen Ansprechpartner. Wir können natürlich ein bisschen sagen, hier, das ist eine Empfehlung oder sonst irgendwas, aber ansonsten geht es ja um eine Behinderung oder um eine Krankheit. Und da ist es schon wichtig, dass man einfach einen Arzt drüber gucken lässt. Und wenn ein Arzt das wirklich ausdrückt und sagt, hier, hör mal zu, das ist mehr als anderer und es ist auffällig und nehme ich mal ernst. Und da entsteht dann oft eben dieser Weg, dass man in die Analyse kommt und schaut. Und ansonsten gibt es ja auch den einen oder anderen Vortrag von mir, wo man vielleicht noch mal ein bisschen in Detail geht und sagt, ja, es ist wirklich, da fühle ich mich sozusagen. Also das habe ich sehr oft, dass da Menschen sagen, also ich habe auch immer gedacht, ich stelle mich an, aber offensichtlich sehe ich die Welt halt einfach anders als andere. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Prozess, dass da Aufklärung passiert. Und dass die Menschen anerkennen, du bist jetzt nicht schlecht und du bist auch nicht, also das mangelt nicht und du bist gut genug, so wie du bist, auch wenn du Reizüberflutung nicht gut annehmen kannst. Und das hilft oft schon, ne? Aber dann sich ein Umfeld zu schaffen, wo man dann gut damit arbeiten kann. So wie dein Kumpel, der sich dann halt umdreht und sagt, nee, also bei so einem vollen Parkplatz gehe ich nicht einkaufen. Noch schöner ist natürlich, wenn dann die stille Stunde stattfindet und es dann Reizarmut ist, aber akzeptieren, was man für Barrieren hat, das ist schon wirklich, wirklich wichtig.
Rebecca, vielen Dank für die Einblicke heute. Ich nehme daraus mit, dass es eine kann man Problematik sagen, gesellschaftlich bei 10-20% Betroffener, die mir so nicht bekannt war, die in der Größe, glaube ich, relativ unbekannt noch immer ist, bei der man aber gleichzeitig, wenn man einmal davon erfahren hat, selbst als Nicht-Betroffener eine Menge tun kann und Hilfestellung leisten kann, schon in kleinen Schritten.
Ja, also die größte Hilfe ist, dass ein ordentliches Umfeld. Also mein Autismus wie auch mein ADHS möchte ich nicht tauschen. Ich möchte keinen Moment Neurotyp sein. Ja, also ich bin gut so, wie ich bin, aber ich brauche ein Umfeld, das mich ummantelt und das mir nicht das Leben schwer macht und mich behindert. Ja, das ist ja so dieser soziale Aspekt von Behinderung.
Ja.
Ich komme in der Welt gut klar, es sei denn, Menschen und Gesellschaft agieren so, dass sie meine Behinderung nicht anerkennen. Und ja, wir sind 10-20%, vielleicht auch 30 oder 40, aber es geht nicht darum, dass wir ein Problem sind oder wir ein Problem haben, jetzt im Bereich Neurodivergenz. Bei Phobien, bei medizinischen Dingen ist das natürlich was anderes. Ja? Aber jetzt Autismus, ADHS ist erstmal einfach nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Und das gilt es nicht zu verändern, ganz im Gegenteil. Und das ist nicht schlecht. Aber wenn wir überfordert werden, und das ist das, was die Gesellschaft tun kann, und das ist das, wo wir dankbar sind, wenn es anerkannt wird. Und das ist das, was relevant ist.
Na, und das sollte ja eigentlich zu den leichteren gesellschaftlichen Veränderungen gehören. Denn wie wir von dir jetzt gerade gelernt haben, letztlich profitieren ja alle davon. Also wenn es mal leiser wird, mal etwas ruhiger, haben ja sogar die Angestellten der Läden in dem Fall, die mitmachen, was davon. Aber letztlich Schaden tut es keinem. Und so anstrengend scheint es mir jetzt auch nicht zu sein, in diesen Fällen vielleicht mal absolut etwas mehr Rücksicht sozusagen mitzudenken, wenn man möchte.
Also wir sagen immer, es gibt so einen Zaubersatz, wo man eigentlich alles mit regeln kann, und das ist, was brauchst du? Also immer dann, wenn einer irgendwie vielleicht nicht regelgerecht agiert, nicht regelrecht guckt, nicht regelrecht kommuniziert, einfach mal fragen, brauchst du was? Und schon ist das Ding geklärt, und dann kann man hinhören und kann man sehen, wie die Welt für den anderen ist, und ein bisschen reinschauen und ein bisschen kennenlernen.
Dann würde ich den Satz gerne übernehmen, ganz zum Ende nochmal. Also, was brauchst du jetzt an dich, der oder die zugehört hat? Was brauchst du an weiterführenden Infos? Welche auch immer das sind. Ich bin mir sehr sicher, in den Links, die wir gemeinsam mit Rebecca zusammengestellt haben, wirst du wahrscheinlich mindestens erste Antworten, wahrscheinlich auch noch zweite und dritte dazu finden. Es gibt eine Suchfunktion unter anderem, wo man Supermärkte in der Nähe finden kann, mit Öffnungszeiten bezogen auf die stille Stunde, und das ist dann auch vermerkt, ob es zum Beispiel auch einen Einkaufsbegleiter gibt oder Ähnliches. Also alles Wissenswerte rund um dieses Thema findet ihr in den Shownotes. Noch mehr davon allerdings bei Steady, radikal und reduziert bei Steady. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir dort einfach mal eure Erfahrungen schickt. Und wenn jetzt hier wirklich mal Marktleiter, Marktleiterin zugehört hat, soll ja vorkommen, und ihr habt vor, das umzusetzen und tut es dann auch, was ich am besten fände, dann sag mal Bescheid. Vielleicht machen wir dann darüber mal hier eine Episode und kommunizieren das dann auch noch anderweitig. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und Rebecca, vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich fand es sehr unterhaltsam. Ich habe dich häufig lachen gesehen und nehme an, es war dann auch so gemeint.
Absolut. Bei mir gibt es keine Zwischentöne. Danke für die Einladung.
Danke, dass du da warst.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und wer möchte, dass radikal und reduziert sozusagen noch besser wird, der kann in den Shownotes ebenfalls auf einen anderen Link noch klicken. Da gibt es nämlich eine Umfrage. Freue mich über jede, die ins Postfach flattert. Bis nächste Woche.
Es ist nicht egal, was du wo einkaufst.